Herr Ludwig Reichert ist Hörspielautor, Musiker, Schriftsteller, Privatgelehrter, hat in vielen Bands gespielt, unter anderem Sparifankerl, Dulieu, Vuille de Wachel. Und man hört schon an den Namen so einen gewissen bayerischen Schwerpunkt. Bücher unter anderem über den Blues, über Folk, über Marie-Louise Fleißer, über Frank Zappa, Max Mohr und die Familie Duck. Asterix-Übersetzungen ins Münchnerische, Hörspiele wie Turba Philosophorum und Nachts wach. Drehbücher geschrieben, Theaterstücke, als Herausgeber auch Dass ich nicht lache, eine Chronologie des deutschsprachigen Humors gemacht, Moderator im Zündfunk und viele Sendungen geschrieben über Burroughs, Moby Dick oder E.T.R. Hoffmann. Ein weites Feld also, aber die Musik und das Regionale ziehen sich da irgendwie hindurch. Wo warst du denn 1968?
Ja, das werde ich im Moment von verschiedenen Seiten gefragt, weil es ist ja diese Erinnerungswelle läuft ja. Und ich denke immer ganz scharf nach. Es kann aber sein, dass ich mich unter dem damaligen Einfluss bewusstseinsvernebelnder Substanzen nicht ganz genau orientieren kann. Ich denke, dass wir so um die jetzige Jahreszeit einen Abschlussfilm gedreht haben für die Filmhochschule in Zürich.
Wer war das?
Das war die Susanne Beiler, die später als feministische Filmemacherin, glaube ich, einen relativen Bekanntheitsgrad erlangt hat. Und die hat sich damals in den Kopf gesetzt. Die hat, das muss man natürlich erklären, wieso ich da dazu kam, die hat in dem Kohlenkeller neben meinem Keller, in dem ich hauste, gewohnt. Diese Keller wurden von zwei Betriebswirtschaftsstudenten, von zwei cleveren an uns arme Künstler vermietet und Studenten. Und so haben wir uns kennengelernt. Und es gab da also diverse, das war gerade die Anfänge der Kommunen und Wohngemeinschaften. Und da wollte sie also einen Film machen und so ein bisschen die Münchner Szene dokumentieren. Und da sind wir dann auf richtigen Demonstrationen gewesen. Und ich musste dann darauf gehen und irgendwelche erfundenen Solidaritätsadressen vorlesen, damit die was zu filmen hatten und so. Das habe ich auch irgendwie hinter mich gebracht. Das war, glaube ich, so in dieser Zeit, kann ich mich neu erinnern. Und das war schon eine merkwürdige Geschichte. Da hat man sich zum Beispiel ein Schild umgehängt und hat draufgeschrieben, ich bin ein Verfassungsfeind, und hat sich dann an die Stachusbrücke gestellt. Die damals war am Stachus, also so eine Holzkonstruktion, der eine an das eine Ende, der andere ans andere. Und es dauerte keine 10 Minuten, dann gab es wildeste Diskussionen. Irgendwann hat man dann das Schild abgenommen, ist nach Schwabing gefahren zum Eisessen. Und ist so nach 2 Stunden ist man mit dem Auto wieder vorbeigefahren, dann standen immer noch riesige Menschentrauben in Diskussionen vertieft darum. Es war einfach, die Zeit war einfach so.
Aha. Was hat dich auf die Idee gebracht, so eine Aktion zu machen?
Naja gut, das war sozusagen die Auftragsarbeit für den Film. Also das war
Das war fiktional.
Mhm. Das war sozusagen im realen Kontext fiktional, aber dann schon wieder eine reale Aktion. Eigentlich eine schöne Geschichte, Wenn ich jetzt drüber nachdenke.
Würdest du dich denn als sogenannter Alt-68er sehen oder was beinhaltet für dich dieser Begriff?
Ich sage immer 68, wer es erst 68 gespannt hat, der war sowieso zu spät dran, weil da war es ja eigentlich vorbei. Da ist die interessanten Dinge sind in den Jahren zwischen, würde ich mal sagen, 65 und 67 passiert. Danach war es eigentlich dieser sture Konfrontationsschematismus, aus dem, glaube ich, intelligente Leute dann nur noch raus wollten. Es gab ja dann nur noch die Alternative, sich mit der Staatsgewalt anzulegen. Das ist immer ein Verliererspiel, zu dem neige ich nicht. Oder eben versuchen, andere Wege, intelligentere Wege zu gehen. Mhm. Inzwischen könnte ich es historisch parallelisieren, wenn man die 1848er Revolution nimmt und mal verfolgt, was aus den Protagonisten geworden sind. Die sind entweder nach Amerika ausgewandert oder in die Unterhaltungsliteratur damals gegangen. Und das war dann letztlich auch unser Weg, dass wir gesagt haben, es hat keinen Sinn, eine Kraftprobe da zu veranstalten, obwohl es also manchmal kurz davor war und danach aussah, aber wer ein bisschen politisch realistisch auch noch nebenbei dachte, der hat schon gewusst, dass die anderen einfach auch brutaler sind.
Ist also der Weg in die Literatur dann sozusagen so ein Zurückzucken?
Nee, die Literatur, die lief parallel mit. Also das war irgendwie, also Literatur, Musik war schon der Soundtrack, die war fast noch wichtiger, aber das lief parallel so durch.
Was waren denn, du hast gerade gesagt 65 bis 67, was waren denn für dich die wichtigen Sachen, die passiert sind?
Endlich raus aus der Kleinstadt, endlich studieren, wobei das Studium damals der erste Mal der totale Kafka war, zwei Semester lang, weil man also wirklich, es gab ja nichts, gab keine Studienberatung, nichts, man stand da rum und wartete darauf, dass vielleicht irgendwann mal ein Langhaariger um die Ecke kommt. Und die fünf Langhaarigen, die es damals an der Uni gab, die haben sich dann auch sehr angefreundet, die hatten auch die richtige Musik, die hatten Velvet Underground, Led Zeppelin und Zappa und Hendrix, und das hat fürs Erste schon mal gereicht.
Also du hattest auch lange Haare.
Und wie? Ja, natürlich.
Du hast ja, kommen wir noch mal kurz zu Fassbinder, ein Fassbinder-Porträt auch fürs Radio geschrieben. Mhm. Gehört Fassbinder für dich, den man ja oft eigentlich eher so in den 1970ern wahrnimmt, auch da mit rein?
Ja, das fing da schon an. Und ich wäre ja fast irgendwann in seiner Truppe gelandet, habe mich aber dann standhaft geweigert. Das kam einfach daher, dass die Hanna Schigula und ich im selben Hauptseminar waren damals. Und wir haben, man staune und wundere, über welches Buch haben wir gearbeitet? Berlin Alexanderplatz. Und über die Symbolik und diese Dinge. Und da haben wir uns einfach öfter getroffen und miteinander so rumgetextelt und so. Und sie hat dann so immer erzählt, ja, was machst du? Und, ja, Musik und ob ich nicht. Und sie hätten jetzt so einen Serienauftrag, so einen Fernsehserien, und da würden Leute gesucht. Und ich war aber damals einfach schon der festen Meinung, dass ich also niemals die Nummer 2 oder 3 irgendwo sein mag, in so einer hierarchischen Gruppierung. Und ich hatte einfach andere Vorstellungen von Gruppe und so, die haben wir ja dann zumindest partiell später verwirklicht bei Sparre Frankerl.
Aber diese Wahrnehmung von Fassbinder, wo es ja darum geht, im Prinzip durch diesen Sound der Schlager unterdrückt zu sein, sich unterdrückt zu fühlen, trifft das eigene Wahrnehmung von dir auch?
Nicht so ganz. Ich denke, die Position, das ist eine andere ästhetische Position. Die Position, die Fassbinder da einnahm, das war schon eine moralische, also eben so eine Schuldzuweisung, zu sagen, das kann man so sehen, das ist vielleicht ein Teil eines Gesamtsyndroms. Also ich würde heutzutage auf heutige Medienverhältnisse auch sagen, das ist alles eine riesen Gehirnwaschmaschine, die über uns drüber gestülpt wird, und es ist sehr schwer, sich dagegen zu wehren, aber das ist nicht die Ursache. Und ich denke, diese Dinge, für mich waren die Erzeugnisse der populären Kultur immer sowas. Ich habe damals gesagt, Lyrik zum Beispiel oder Literatur oder auch Pop ist ein Seismograph, der zeigt uns, was los ist. Der zeigt uns die Unangenehmen in seinen unangenehmen Seiten. Der zeigt uns die unterschwellig ablaufenden Dinge. Der zeigt uns auch die Dinge an der Oberfläche. Aber interessant sind die Unterströmungen. Also ich neige eher zu dem zweiten Modell, dass ich eben keine Schuldzuweisung mache, weil ich denke, Schuld ist ein ganz großes Wort, und Schuld ist ein Syndrom, das sich aus ganz vielen Bestandteilen zusammensetzt. Und dort sollte man auch das Moment der Eigenverantwortung nicht völlig ausschalten. Also wir sind ja nicht nur Marionetten, wir sind ja nicht nur gleichste Figuren.
Du hast 1970 dann auch deine erste eigene Hörspielarbeit gemacht, Spielverderber unerwünscht. Und da sind wir schon bei einem Begriff Spiel. Was ist denn das für ein Hörspiel mit Bindestrich, um das es da bei dir geht?
Ja, Spiel war immer ganz wichtig. Also schon einer meiner ersten veröffentlichten Texte damals, ich habe relativ früh da veröffentlicht, hieß Alte und neue Kinderspiele für brave und böse Kinder. Das hat sich dann gleich Pardon gekrapscht, und ich wäre dann fast in Frankfurt gelandet, weil die mich als Redakteur wollten, aber ich wollte in München bleiben. Und dieses Hörspiel, das war eine direkte medienkritische und medienparodistische Reaktion auf einen damaligen Trend, und zwar dieser Mitspiel-Hörspiel-Versuche. Man hat sich wahnsinnig viel Gedanken im Hörspielmilieu gemacht, wie kann man den Konsumenten zum Mitproduzenten machen. Auf die einfachen Lösungen ist man aber nicht gekommen, also man hat immer ein bisschen komplizierte Wege gesucht. Und das war die eine Komponente. Dann war ich natürlich heftiger Science-Fiction-Leser. Dann gab es diesen berühmten Roman von Robert Sheckley, das Millionenspiel. Das wurde dann ja auch adaptiert im französischen Kino, im deutschen Fernsehen.
Ein Mann wird live gejagt,
ja,
vor der,
genau,
Kamera.
Ja, genau, so ist es. Und also das ist, geht bis später zu Schwarzeneggers Running Man, also Stephen Kings Running Man. Und da das war die andere Komponente. Und ich habe und dann gab es die dritte Komponente. Ich war mit dem Hörspiel bekannt geworden eigentlich über den Peter Michael Ladiges. Das und dessen wunderbares Hörspiel, diese Fünf Mann Menschen, wo ja eines der Grundwerke, wo stereophonisch umgegangen wurde.
Also von Jandl Mayröcker.
Und das hat mich schwer beeindruckt und auf der und also ästhetisch. Und ich habe, und wie gesagt, die Musik hatte man ja schon im Kopf. Und meine Vorstellung und die vieler Leute meiner Generation, auch Wondracek, glaube ich, hat da ähnlich gedacht, das war ein gutes Hörspiel, sollte eigentlich so sein wie eine gute Popplatte. Und eine gute Popplatte war damals natürlich sowas, waren die ersten Konzeptalben, also Sgt. Pepper, Freak Out von Frank Zappa. Das hätte man sozusagen gerne angestrebt. Und das konnte ich jetzt in diesem kleinen Teil überhaupt noch nicht realisieren. Das haben wir dann auf andere Art später versucht, in späteren Hörspielen. Aber die Auseinandersetzung, die ästhetische Auseinandersetzung in diesem kleinen Teil ist natürlich die Stereophonie, und zwar in ihrer einfachsten Form. Das ist die Links-Rechts-Stereophonie. Mit der räumlichen Stereophonie haben wir uns dann in dem nächsten Hörspiel, Pass auf, der Depp hört zu, das ja dann im Bayerischen Rundfunk gemacht worden ist, beschäftigt.
In Spielverderber unerwünscht geht's ja auch um Medien, um Konsum. Kannst du vielleicht kurz nochmal erzählen, wie ist das denn entstanden, dieses Stück?
Ja, das ist wie gesagt als Medienkritik entstanden. Und interessanter vielleicht als die Entstehungsgeschichte ist die Geschichte der Realisation dieses Dings. Das hat nämlich damals der Hans-Georg Beer, der mich irgendwann mal angesprochen hat bei einer Lesung, und mit dem ich dann ein bisschen bekannt wurde, der ging auf Senderreise und unter anderem eben zum SBF und hat eigentlich eine Gemeinschaftsarbeit von uns verkaufen wollen. Da gab's überhaupt nur so eine Art Exposé. Das wurde dann später im Deutschlandfunk produziert. Und das lief also so nebenher mit, und ich habe das auch mehr als Jux auffasst, war dann aber bass erstaunt, als eines Tages ein Telegramm von Peter Ladiges kam mit der lakonischen Bemerkung: Dieses Ding kann man eigentlich nicht realisieren, darum machen wir es. Und das finde ich also generell die bestmögliche Haltung in einem Medium, wenn Redakteure sich nicht als Verhinderer von experimentellen Dingen sehen, sondern als Ermöglicher. Ich könnte jetzt jemanden zitieren hier im Haus, der auch so drauf ist, der mal zu mir gesagt hat: Karl Ludwig, ich habe von deiner letzten Sendung kein Wort verstanden, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es solche Dinge gibt. Mhm. Und mit solchen Leuten kann ich gut arbeiten. Leider gibt es viel zu wenige davon.
Ja. Würdest du denn sagen, ist dieses Hörspiel heute auch noch wichtig, verständlich und oder wichtig?
Ja, es ist subjektiv natürlich wichtig, weil es mein Einstieg ins Hörspiel machen war und gleich ein richtig, richtig guter. Gab ja sofort einen kleinen Skandal. Also es haben sich doch einige biedere Herrschaften, die hier auf die Schippe genommen wurden, massiv beschwert. Das wurde ja, glaube ich, damals sogar auf Mittelwelle ausgestrahlt. Also das war eben nicht im kunstverdächtigen UKW-Bereich, sondern das kam schon ans einfache Volk, was ja auch damals beabsichtigt war. Also wir wollten ja auch damals, wir haben uns ja auch in Straßenbahnen gestellt und Gedichte vorgelesen, bis die ersten uns Prügel angedroht haben, was aber eher selten vorkam.
Waren das so Studentengruppen oder wie
ja,
sah das aus?
Ja, das waren agitatorische, damals waren Lyriker, da gab es noch Lyriker, die liefen umeinander und haben Zettel geklebt. Einfach so kleine Zettel mit Gedichten drauf. Oder meine ersten Gedichte, das haben sich Leute fotokopiert, das hing dann in irgendwelchen Würstelbuden, weil es den Leuten, das war genau das, was wir wollten. Also wir wollten nicht unbedingt, wenn es die Hochkultur gestreift hat, war okay, hat man ja nichts dagegen, aber gezielt war das auf eine andere Schicht von Leuten.
Gab es denn damals, würdest du sagen, so eine Gemeinschaft, so ein Wir von Leuten, die wirklich eben die gleichen Interessen hatten, die gleiche Richtung, die...
Ja, aber man muss sich das nicht so als Gemeinschaft vorstellen, sondern ich würde sagen, es gibt es auch immer noch, sondern das ist eine Gleichgestimmtheit innerhalb bestimmter Szenen. Das kann altersbedingt sein, generationsbedingt, das kann aber auch einfach von der ästhetischen Haltung ausgehen, und da spielt Alter dann zum Beispiel überhaupt keine Rolle. Inzwischen ist es sogar dank Internet und anderer Kommunikationsmöglichkeiten noch viel besser, sich international zu verständigen. Also man muss ja eigentlich nur mal auf unsere Seite bei MySpace gehen oder so, und dann sieht man also
auf die Wojdewache-Seite,
welche Leute und umgekehrt, also welche Leute sich mit dem identifizieren. Da wird mir Angst und Bange, also ich werde ganz demütig, weil ich sage, und es sind aber 100% genau die Richtigen. Es sind genau die, auf deren Musik ich auch wiederum stehe.
Kommunikation also, funktioniert, erstaunlich.
Ja, ja. Und ganz erstaunlich und offensichtlich weltweit und über bestimmte Schranken hinweg.
Gehen wir nochmal zurück in die 60er, 68 hat ja Helmut Heißenbüttel auch gesagt, dieses berühmte Wort, alles ist möglich, alles ist erlaubt, also in Bezug auf das Hörspiel. War das denn für dich so, dass da tatsächlich damals so etwas wegfiel, etwas vielleicht Einengendes, dass es so eine Stereo-Revolution gab?
Stereo war einfach, wie gesagt, das war einfach das Erlebnis, das aber hauptsächlich für mich über Rockmusik vermittelt wurde. Und vollkommen logisch hat man versucht, diese Dinge ins Hörspiel zu übertragen. Also Hörspiel war jetzt nicht, das glaube ich wäre eine falsche Interpretation, das Hörspiel war nicht der Pionier der Stereophonie, sondern das Hörspiel hat die Stereophonie in seiner Art ästhetisch genutzt. Und es war auch gut so. Und wie gesagt, unsere Vorstellung, und wenn ich jetzt unsere sage, meine ich eben eine bestimmte Art von Leuten, die ästhetisch gearbeitet haben, war, wir wollen langsam aber sicher dahin kommen. Es waren ja andere Rahmenbedingungen. Es gab ja auch in ganz Deutschland nur zwei Studios, in denen du Rockmusik aufnehmen konntest. Das eine war der Dieter Dirks und das andere war der Mensch in Köln, der Conny Blank.
Mhm. Ja. Aber waren das wirklich zum Beispiel neue Sounds, die für dich auch etwas Neues bewirkt haben? Und was mich auch interessiert, hat es nicht vielleicht auch akustisch, wenn man das Gefühl hat, auf einmal ist so viel möglich durch Sounds, auch so eine Desorientierung zur Folge?
Ja, drum habe ich mich ja in dem Fall zum Beispiel eben auf eine Ebene beschränkt, auf diese Links-Rechts-Geschichte, und nicht gleich versucht, alles zu machen. Das war auch klar, dass die progressiven Musiker, dass das alles nicht keine Bild in der Gegend herumäumelnden Chaoten sind, sondern dass das zum Teil disziplinierte Arbeiter sind. Es war ja der Riesenirrtum, wenn man die Musik von unseren Helden wie Captain Beefheart analysiert hat, dann haben Leute gemeint, ja, die improvisieren. Und der Schock war dann, als man das einzige Konzert, das der je gegeben hat, besucht hat, dann haben die das Note für Note gespielt. Aha. Also perfekt und strukturiert. Und das heißt, das ein Chaos zu organisieren, ist einfach die Aufgabe von Kunst.
Aha. Aber das ist ja jetzt eine sehr allgemeine Aussage. Aber was würdest du denn sagen, war damals das, worum es dir tatsächlich jetzt nicht nur mit diesem Hörspiel, worum es dir tatsächlich ging? Also du hast Musik gehört, du hast auch Hörspiele gehört, du hast auch Hörspiele gemacht, hast auch Musik gemacht. Wo strebte das hin irgendwie?
Nicht in Richtung Gesamtkunstwerk. Also ich wollte nicht alles mit allem verbinden. Aha. Das ist eine Geschichte, das hat sich jetzt zum Teil so ergeben, aber das interessiert mich weniger. Ich wollte einfach für mich meine spezifischen Möglichkeiten von Sprache, Sound und Stereophonie ausloten. Und wie gesagt, in dem Fall eher spielerisch. Das war auch immer wichtig. Also ich habe immer gern versucht, spielerische Dinge zu machen und nicht Dinge, die ein bisschen gequält mit Kunstanspruch daherkommen. Das ist einfach nicht mein Ansatz.
Du hast gerade gesagt, es gab damals ganz viele Möglichkeiten, soundmäßig, musikmäßig, und da musste man sich dann auch selbst beschränken. Aber wie war das denn im eigenen Bewusstsein? Hat der neue Sound, den es ja damals irgendwie gab, würdest du sagen, dein Bewusstsein irgendwie geprägt? Und wenn ja, waren das eher die Inhalte oder eher eine technische Sache?
Das war mit großer Entschiedenheit beides. Es hängt ja auch immer alles mit allem zusammen. Das will ich ja vom vorher noch ergänzen, damit ich nicht missverstanden werde. Es waren sozusagen, alle diese Dinge liefen unter dem Oberbegriff Pop. Es war völlig wurscht, ob du Musik gemacht hast oder Theater. Hauptsache, es war Pop. Also, und Hauptsache, es war nicht das Theater von vorher oder die Musik von vorher und irgendwas Lahmes von vorvorgestern. Und von daher, und da ist eigentlich die gemeinsame Ebene. Also, wir haben wirklich, es gab eine gemeinsame Subkultur. Und die war international. Also, wenn du damals
noch Popkultur?
Popkultur, ja. Aber auch, also, die sich aus der Subkultur speiste und die dann langsam nach oben stieg.
Und womit war Pop für dich gekoppelt? Auch mit wirklich diesen End 60er politischen Bewegungen? Oder?
Sowohl als auch. Und aber eben auch mit der entsprechenden Ästhetik. Also auch mit den Dingen, die Leute wie Warhol oder Lichtenstein veranstaltet haben. Das war alles, das war nicht getrennt. Das kann man heute analytisch trennen, aber es war damals sozusagen ein einziger großer Sidestream zum Mainstream.
Mhm. Aber das ist jetzt negativ definiert. Du sagst, also Pop ist das Neue, was nicht das Alte ist. Ja. Aber was war denn, man spricht ja oft von Befreiung, man spricht oft davon so Rock'n'Roll oder Pop gleich Revolte. Was war denn positiv formuliert?
Ja, das kann man gar nicht positiv formulieren, weil die Revolte ergibt sich ja schon aus dem Widerstand der offiziellen Gesellschaft, auch der offiziellen Kultur gegen das Neue. Das war ja immer mit der Überbrückung und Überwindung von Widerständen. Eben bei meinem ersten Hörspiel, die Begründung von Ladiges war, wir machen, weil es nicht geht. Es kamen ja die Proteste. Das zweite Hörspiel, das lag hier längere Zeit rum und konnte nur mit einer großen Diskussion hinten dran gesendet werden.
Ja, aber heißt das, man hat sich hingesetzt und überlegt, was wurde jetzt noch nicht gemacht und was würde möglichst viel... Aber was hast du überlegt?
Man hat sich überlegt, was steht an, was ist ästhetisch interessant und was ist inhaltlich interessant. Also das war nie eine getrennte Überlegung, sondern das eine hat sich aus dem anderen ergeben und man konnte vom Stofflichen herkommen oder vom Ästhetischen, es war völlig wurscht, weil das Bewusstsein war auf die Gesamtheit gerichtet und auch auf die Gesamterfahrung. Es ist ja auch so, in der Musik fingen ja auch an, Texte eine gleichberechtigte Rolle zu spielen. Es war eben nicht nur die Musik, aber es war auch die Musik und es war nicht nur der Text. Und eben dieses Auseinanderfieseln der Dinge, das war eigentlich nicht Pop, würde ich sagen.
Ne? Also du würdest sagen, zum Beispiel...
Viele Synästhesien eigentlich. Mhm.
Also während die politischen Ziele, wie du ja vorhin auch gesagt hast, dann bis zum Exzess sozusagen 68 ja sehr klar definiert waren und auch immer weiter verredet und zerredet vielleicht wurden, würdest du sagen, Pop war oder musste auch bis zu einem gewissen Grad undefiniert sein?
Ja, und auch die Politik hätte unserer Meinung nach eben nicht so eingleisig definiert werden müssen. Darum rede ich ja auch vom Ende 68, als sich erste Dogmatismen abzeichnen. Also ich habe für mich gewusst, ich will in einer Pop-Gesellschaft will ich leben. Was heißt in einer anarchisch organisierten Gesellschaft die maximale individuelle Freiheit bei größtmöglichem Schutz von Minderheiten gibt. Das ist erreichbar, man möchte es nicht für möglich halten, aber es ist praktizierbar und das haben damals Leute versucht und auch nicht ganz erfolglos. Und das, was ich immer am lächerlichsten finde, ist, wenn man solchen Experimenten dann im Nachhinein ein Scheitern vorwirft. Solche Experimente können nur scheitern, weil die Welt nicht reif ist dafür, aber das ist kein Grund, es nicht zu probieren. Das allen jungen Menschen hier an dieser Stelle.
Also wenn man jetzt sagen würde, was genau dieses Argument vielleicht ist, wenn man jetzt sagen würde, der Einsatz neuer Techniken zum Beispiel damals, Sampling, Cut-Up-Techniken
ja,
und so.
Hendrix war undenkbar.
Klar, oder auch die Befreiung, sexuelle Befreiung, was es damals alles gab. Man könnte sagen, 68 zum Beispiel böse gesagt hat zum Neoliberalismus geführt. Man könnte sagen, die Cut-Up-Techniken in der Musik haben die Musikindustrie erst recht angefeuert und ließen sich umso besser verwerten. Solche Argumente wären dann...
Ja, aber das ist ein falsch konstruierter, scheinursächlicher Zusammenhang. Ausbeuter beuten immer aus, egal was du machst. Also wahrscheinlich ist auch Michelangelo schon ausgebeutet worden. Jeder, der irgendwann mal eine neue Technik für irgendwas erfunden hat, ist es später kommerzialisiert worden. Daran kann man sich nicht orientieren. Das geht nicht. Also es gibt Leute, die Sex kommerzialisiert haben und die Liebe kommerzialisiert haben, die schönsten Dinge der Welt und die wichtigsten Dinge der Welt, Dinge, die man nicht kommerzialisieren könnte, trotzdem ist es käuflich zu erwerben.
Ja.
Also Das rechtfertigt aber, das heißt noch lange nicht, dass Menschen, die ohne diese Kommerzialisierung sich lieben, auf dem falschen Trip wären.
Dass man es im Nachhinein irgendwie, klar, ja. Würdest du denn sagen, dass Sound, um nochmal das drauf zu verengen, an sich etwas Befreiendes im Sinne auch, wie du gesagt hast, von Pop, was ja eine Popgesellschaft, eine sehr differenzierte Vorstellung ist, hat? Und wenn ja, warum?
Nicht umsonst hieß ja damals eine der wichtigen Zeitschriften Sounds. Und das war ja tatsächlich das Neue. Wir haben neue Gehör-, Hör- und Geräuschwelten entdeckt. Es gab auf einmal eine neue Definition von Musik. Die Musik ist nicht nur Klang, ist nicht nur Wohlklang, die kann auch dann nicht nur Missklang sein, sondern die kann auch Geräusch sein, die kann Umwelt sein. Das hat ja dann Konsequenzen bis zu Ambient und Techno und all diesen Dingen. Das ist ja alles, läuft ja alles in einem Strom. Und egal, wie ästhetisch beliebig sowas dann irgendwann wird oder wie sie sich historisch verleppert, entscheidend ist sozusagen der Denkansatz, der erst einmal in die richtige Richtung geht und der erst einmal die Dinge vorantreibt. Und ich denke, wir müssen die Dinge einfach auf Gedeih und Verderb immer wieder ästhetisch vorantreiben. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Sounds. Und wenn wir feststellen, dass die angeblichen 35 Milliarden oder wie auch immer Sounds im Synthesizer oder im Computer nichts taugen und dass es auch da nur 12 gute gibt, dann werden wir mit diesen 12 guten aufregende Dinge machen sollen.
Und du kämpfst dann quasi an beiden Fronten, weil du jetzt sagst, neue Sounds und andererseits aber Sparifankerl, bayerisch mit akustischen Instrumenten.
Ja, aber das ist ein alter Sound, der ganz anders ist als der alte Sound. Aha. Das ist eine Sache, das geht jetzt nicht mehr so sehr in die Breite, aber das erfüllt auch ganz persönliche Bedürfnisse. Ich möchte solche Dinge machen, weil sie auch noch nicht gemacht worden sind. Und das ist zum Teil so, dass das in Amerika klarer erkannt wird, was wir hier treiben, als im eigenen Land. Das ist aber wurscht.
Wie kann man das in einem Satz sagen? Was ist das Neue für dich? Was ist das Wichtige daran?
Bavarican, diese Mischung aus bayerischer Mentalität, bayerischen Inhalten und doch stark Amerika beeinflusster Musik, aber auch wieder mit kleinen, feinen volksmusikalischen Akzenten. Das ist schon ein spannendes Ding. Das geht auch weiter. Aber im Geiste dessen, was wir gerade besprochen haben, eine Kategorie, die es für mich nicht mehr gibt, ist modern. Es ist mir völlig wurscht, ob ich modern oder unmodern oder zeitgemäß oder unzeitgemäß klinge oder arbeite. Das ist einfach keine Kategorie mehr. Es muss einfach nur stimmen. Und das Schöne an diesem Ding ist, der Text ist ein Objet trouvé. Das ist wirklich ein Zitat, das ich gehört habe. Da hat jemand anderen wirklich mit diesen Worten begrüßt. Sag einmal, wie geht's dir denn? Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Ja, ich habe ja gemeint, du warst schon hier. Und das kann man nicht erfinden. Das ist außerhalb jeder dichterischen Fantasie und darum so großartig.